Im Gespräch. Eine Sendereihe von Renata Schmidt-Kunz.
Die Sie sehr herzlich begrüßt. Noch bis Ende des Jahres ist das Salzkammergut europäische Kulturhauptstadt. Unter der Intendanz der Kulturmanagerin und Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Schweger wird ein breit gefächertes und umfassendes Programm angeboten. Unter anderem ein Hörweg des aus Oberösterreich stammenden Berliner Künstlers Christoph Viscorsum. Über Viscorsum liest man auf der Seite der Kulturhauptstadt, Zitat, im Zentrum seiner künstlerischen Arbeit stehen orts- und situationsspezifische Untersuchungen, die das Publikum zu teilnehmender Beobachtung und aktiver Auseinandersetzung einladen. Neben zahlreichen Ausstellungen realisiert Christoph Viscorsum permanente Kunstprojekte wie den Audioweg Gusen oder einen Hörweg durch das ehemalige Berliner Frauengefängnis Barnimstraße 10. Er studierte an der Universität der Künste Berlin bei Rebecca Horn und an der Akademie der Bildenden Künste Wien bei Michelangelo Pistoletti und Tanz in Japan. Zitat Ende. Das Projekt wird von der katholischen Pfarrgemeinde Bad Ischl und Pfarrer Christian Oehler getragen, vom örtlichen Tourismusverband unterstützt und vom Alpenverein begleitet. Das Bestehen der Installation ist bis 2035 gesichert. Der Hörweg ist 57 Kilometer und 14 Hörstationen lang und geht von Bad Ischl über das Tote Gebirge bis nach Hinterstoder. Es ist eine Reise in 7 Etappen, die Viscorsum in Zusammenarbeit mit Andreas Hagelücken gestaltet hat. Sehr prominente Wissenschaftlerinnen wie die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, der Zukunftsforscher Harald Welzer, die Philosophin Ariadne von Schirach und die Prähistorikerin Jutta Liskova haben sich den Fragen des Künstlers nach Zukunft und Religion, Natur und Kultur und Zugehörigkeit und Fremdheit ebenso gestellt wie der Benediktinermönch David Steindl-Rast, der Musiker Hubert von Geusern und die Künstlerin und Philosophin Elisabeth von Samsonow. An den 14 Hörstationen, die entlang der Strecke markiert sind, setzt man sich also den Kopfhörer auf und hört diesen Menschen beim Denken und Sprechen, beim Fühlen und Atmen zu. Bevor ich das nun folgende Gespräch mit Christoph Viscorsum im ORF-Landesstudio Salzburg aufnahm, habe ich meine Bergschuhe angezogen, den Wanderrucksack mit allem Nötigen gepackt, meine regenfeste Wanderjacke angezogen und bin mit dem Künstler selbst die ersten 5 Stationen gewandert, Regen und eine Übernachtung auf der Ischler Hütte inkludiert. Es war ein poetisches Erlebnis und eine körperliche Anstrengung, die ich Ihnen nur empfehlen kann.
Hören Sie nun Renata Schmidt-Kunz im Gespräch mit dem Künstler Christoph Viscorsum.
Herzlich willkommen im Landesstudio Salzburg, Christoph Viscorsum.
Herzlichen Dank.
Wir sind ja gerade von einer 2-tägigen Wanderung zurückgekommen und deshalb sind wir natürlich als Bergkameradinnen und Kameraden jetzt zum Dubert übergegangen bei der Wanderung. Und vielleicht können wir das bei diesem Gespräch jetzt beibehalten. Also wir zwei sind eine lange Wanderung gegangen auf einem Weg, den du entworfen hast für die Kulturhauptstadt Salzkammergut. Und der heißt?
Großer Weltraumweg.
Und wie kommt es zu diesem Namen?
Der Raum hat eine ganz große Kraft, wie wir ihn empfinden.
Ein Raum als solcher?
Ein Badezimmer zum Beispiel. Man denkt bei Weltraum immer irgendwas weit oben. Aber die Welt, in der wir sind, die ist ja hier. Und um diese Welt geht es. Und es verbindet den normalen Raum, in den jeder täglich geht, zum Beispiel das Badezimmer, mit den großen Räumen wie einer Alm oder dem Toten Gebirge. Einem einzigartigen Raum in Österreich, wo es eine Steinwüste gibt, wo man rundherum schauen kann und nur von Menschen umgestaltete Welt sieht. Wenn du jetzt irgendwo bist normalerweise und dich umschaust, dann ist eine Übung, die ich gern mache, um mal zu schauen, gibt es irgendein Fleckchen, das nicht von Menschen gestaltet ist. Und meistens gibt es keins.
Also ich muss ja sagen, das war für mich schon jetzt nicht überschwer, aber es war auch nicht anstrengend. Und wir sind ja durch Regen gewandert. Wir haben auf der Ischler Hütte übernachtet. Ich habe mir dann schon die Frage gestellt, wer ist denn bereit? Und wir haben ja nur einen Tag dieser großen Wanderung gemacht, die ja 5 Tage dauert. Wer ist denn bereit, so einen Weg zu gehen, sich so ein 5-Tage-Kunststück sozusagen anzuschauen?
Das Projekt ist gerichtet an eine breite
Öffentlichkeit.
Also es ist eben nicht das typische Kunstpublikum, das alleine angesprochen wird, sondern auch Leute, die gerne ins Gebirge gehen, und da gibt es viele. Leute, die sich ein Stückchen mal anhören, weiter unten, also im Badezimmer oder die Kirche in Bad Ischl, auch die Rettenbachalm, die man mit dem Auto erreichen kann, kann ja jeder ganz einfach barrierefrei kommen. Und dann ist es ein Kunstwerk, welches für mich ein ganz großes Ereignis ist, dass es sowas geben kann durch Kulturhauptstadt Europas, wo man sich mit dem eigenen Körper sehr tief einlassen kann, weil das ist, glaube ich, etwas, was fehlt.
Also es sind 14 Stationen auf 56 Kilometer. Du bist selber aus Oberösterreich, im Mühlviertel geboren, St. Georg an der Gusen, und hast diesen Weg selber entdeckt?
Also für mich ist es ein Platz, das Tote Gebirge, der außergewöhnlich ist. Der ist eigentlich ähnlich wie in Lappland, eine Welt, die weiter oben liegt. Da sieht man nicht mehr runter, also man kann nicht mehr sich umdrehen und sieht dann unten die Autobahn oder das Dorf, sondern man schaut sich um und ist rundherum in der Wildnis, und zwar nicht eine Stunde oder einen Tag, sondern 5 Tage lang. In diesem Gebiet gibt es ein Areal, das nennen wir und nennen viele Leute Steinwüste. Und dort ist kaum bis null Vegetation und hat eine ganz starke Ausstrahlung auf mich eigentlich immer schon gehabt, als Bergsteigender im Winter mit den Skiern da, mit dem Zelt oder in der Schneehöhle übernachtend. Einmal war ich da 14 Tage lang und habe dort nur von Schnee gelebt.
Nichts gegessen?
Nichts gegessen, genau. Also das war so ein Experiment. Ich habe früher ganz viel mit Performances gearbeitet oder nur Performances gemacht. Und da sehr stark eine körperliche Erfahrung gesucht. Und das war eine davon.
Christoph Viscorso, wir sind 5 Stationen gemeinsam gegangen von den 14 Stationen auf 56 Kilometer, die man gehen kann. Und für mich haben wir diese Reise im Badezimmer des Pfarrhauses begonnen. Üblicherweise macht man das mit dem Programm selber und macht es entweder bei sich zu Hause oder im Gasthaus, wo man wohnt oder so, wenn man nicht aus Bad Ischl ist. Und dann geht man also langsam, langsam von einer Station zur nächsten, wo zum Teil Stimmen mit einem Sprechen oder auf einen Einsprechen über diesen Ort, also zum Beispiel im Badezimmer jetzt, wie Wasser in das Waschbecken fließt und dann wegfließt und weg ist, also eine Raumbeschreibung sozusagen. Als nächstes geht man in die Kirche, dann sagt eine Stimme, und jetzt gehe ich 2 Schritte und dann bleibe ich wieder stehen und so. Es sind sehr unterschiedliche Orte mit unterschiedlichen Hörerlebnissen. Wie komponiert man denn so unterschiedliche Räume mit so unterschiedlichen Hörergebnissen? Müssen die miteinander verbunden sein?
Also die sind ganz klar verbunden. Also das ist eine Dramaturgie, die den Raum, in dem wir normalerweise jetzt lernen, uns zu fühlen, den Zivilisationsraum, verbinden mit dem Naturraum, den wir als anderes momentan empfinden, als etwas Gegenüberliegendes, was nicht zu uns gehört. Also wenn man jemand fragt, bist du Natur, antworten viele Menschen, nee. Bin ich nicht. Bin was anderes. Und wo gehst du hin? Ich gehe dann von meinem Raum, der ein anderer ist, in diese Natur hinein, mache dort Urlaub und dann komme ich wieder zurück in meinen Raum. Und dieser Naturraum hat mit mir ja nichts zu tun. Also da mache ich Urlaub drin, finde ich geil. Aber wenn ich jetzt im Badezimmer bin und das Wasser runterlasse, das ist dann halt weg. Verschwunden. Ein paar Tropfen im Becken.
Nicht mehr in diesem
nichts
Raum.
Mehr, ja. Hat mit mir körperlich nichts mehr zu tun. Physisch ist es aber so, dass dieses Wasser ganz normal zu der Allzugehörigkeit geht, nämlich in die Natur hinein, zu der wir ja auch dazugehören. Und das ist genau dieses Sensorium, was uns jetzt komplett fehlt. Und dieses Sensorium ist essentiell wichtig, damit wir die Fragen unserer Zeit lösen können.
Zum Beispiel wodurch?
Zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, fliege ich mit dem Flugzeug? Dann gibt es diese Haltung, ich sollte weniger fliegen. ich sollte das weniger machen, weniger einkaufen. Man landet dabei, dass man am besten ganz weg wäre. Man ist ja, sagen auch viele von den Testläufern, dieses Projekt wurde in mehreren Etappen dann getestet von immer drei zufälligen Personen. Und da kam immer wieder, ich bin ja Gast auf dieser Welt. Ich versuche möglichst wenig kaputt zu machen und am besten ist dann so das Ende, wäre ich ja gar nicht da, weil dann wäre es für die Natur, diese andere, überhaupt am besten, wenn ich weg wäre. Was ein völlig negatives Bild ist, aus so einem negativen Bild glaube ich nicht, dass wir eine positive Zukunft entwickeln können. Weil wenn ich mir das als Partnerschaftsbeziehung vorstelle und ich zu meinem Lebenspartner immer sagen würde, ich bin bei dir nur Gast, dann wäre das eine völlig schräge Beziehung. Dann bin ich ja nicht Teil dieser Beziehung, sondern ich gehe dahin, mache halt was. Aber am besten, wenn ich dann noch sagen würde, das Beste wäre, wenn ich bei dir überhaupt nicht da wäre. Was ist das für eine Beziehung? Die stimmt nicht. Eine Beziehung, die, glaube ich, wichtig ist und die suchen wir in diesem Projekt und stellen Situationen her, in denen du das dann, wenn du das läufst und dich darauf einlässt, fühlen kannst und zwar körperlich. Das ist das Besondere. Es ist eben nicht ein Museum, ein Sprachevent, wo der Körper keine Rolle spielt, sondern das ist etwas, wie du es heute erlebt hast. Da wird man auch müde, da fängt das Herz an zu klopfen, das spürt man spürt sich selber, ohne dass man jetzt wie im Museum dann gesagt bekommen müsste, mach 10 Liegestütze und so, was total albern ist. Weil beim Wandern spielt der Körper eben eine Rolle.
Es war für mich interessant, dass in diesem Ausgangsort, diesem Badezimmer, das nun überall sein könnte, in dem Fall im katholischen Pfarrhaus war, einmal überhaupt das Verhältnis von Raum und Mensch und draußen irgendwie definiert wurde. Also hier sind Wände um mich herum und hier geht etwas, nämlich das Wasser in dem Waschbecken, wo ich mir die Hände wasche, geht in den anderen Raum da raus. Ja? Bin ich jetzt nur in diesem Raum oder bin ich, wenn ich in diesem Raum stehe, auch draußen? Wenn wir jetzt hier aus dem Fenster schauen im ORF-Studio, sehen wir den Herrn Brandstätter, der für uns den schönen Ton macht. Und hinter dem Kollegen Brandstätter sehen wir Bäume. Und wenn wir uns jetzt diese Wände wegdenken würden, säßen wir drei also irgendwie auf der Wiese oder sind auch so, wie wir jetzt sitzen hier, schon in der Wiese, in der Natur. Also das hat mich diese erste Station gelehrt. Die zweite Station war interessant, weil man sitzt vor der Kirche von Bad Ischl, ein ursprünglich romanischer Bau, der irgendwann überbaut wurde und auch die Ausrichtung der Apsis nach Osten verdreht wurde. Und da ist eine Frage an die sprechende Stimme, in dem Fall war es Elisabeth von Samsonow und andere, wo bist du jetzt hier und gab es hier schon etwas vor 7000 Jahren? Das hat man aus den Antworten erfahren. Kann man sich das immer fragen, jetzt wo ich hier bin, was war hier vor 7000 Jahren, können wir so leben?
Die Frage, die mich interessiert hat, ist dieses Kirchengebäude in Bad Ischl, das ist sehr massiv und wird empfunden von Menschen, die da reingehen, manchen stellt es da die Haare auf. Das weiß ich von Testläufern, die sagen, da waren ja schon einige, stellt mir alle Haare auf, katholische Kirche und ganz schlimm. Und das ist so ein gefestigtes, steinernes Ding, wo man denkt, das ist jetzt so. Das ist aber nicht so. Das ist ein bewegliches Gebäude. So fängt die Geschichte dort an, dass wir dieses Gebäude erstmal komplett abbauen. Also man sitzt vor der Kirche, aber die Kirche ist weg, weil sie vor 7000 Jahren nicht da war.
Und denkt sich einfach.
Und schaut, okay, was ist denn der Raum, das Raumempfinden? Das war die Frage an Elisabeth.
Von Samsonow.
Genau. Wie fühle ich mich, wenn ich da vor 7000 Jahren sitze? Was ist das für ein Raumgefühl? Dieses Raumgefühl kann man dann 5 Tage später selber erhaschen oder erleben, weil man in so einem Raum dann wirklich ist.
Nämlich im Totengebirge.
Genau. Und diese Perspektiverweiterung, dass man sie einerseits kognitiv erfährt durch die Sprache und gleichzeitig gefühlt erfährt dadurch, dass die Menschen, die interviewt worden sind, wirklich zu den Orten gegangen sind und sich darauf eingelassen haben, dass sie im Jetzt sprechen, wenn man da sitzt, wird das zu einer Gefühlserfahrung und einer mit dem Ort verbundenen körperlichen Erfahrung. Diese Perspektiverweiterung, das ist was ganz Notwendiges, dass wir lernen, andere Raumempfindungen zu haben, als ich bin auf der Welt drauf und nutze sie als Ressource und sie ist etwas anderes als ich.
Also diese Station Kirche, katholische Kirche in Bad Ischl war ja und ist von der Zeit her die längste. Jetzt muss man kurz erklären, wie das überhaupt funktioniert. Du hast Orte ausgesucht, du hast mit Leuten Interviews gemacht, hast deine sehr spezifischen Fragen, die wir nicht hören, wenn wir an diesem Ort sind, mit den Kopfhörern gefragt. Und die Menschen haben dann ihre Antwort gegeben. Und in einem komplizierten Prozess ist das Ganze dann eben von deinem Kollegen Andreas Hagelücken und dir zusammengeschnitten worden, was ein wahnsinnig komplizierter und komplexer Vorgang ist. Ja? Vielleicht können wir kurz über diese Menschen, die interviewt wurden, sprechen, ganz kurz, weil es relativ berühmte Menschen sind, bekannte Menschen sind, und darüber reden, was du sie gefragt hast. Also wir hatten jetzt Elisabeth von Samsonow, Professorin an der Akademie für Bildende Künste in Wien. Dann habe ich gehört Bruder David Steindl-Rast. Wen haben wir noch gehört?
Harald Welzer.
Harald Welzer, den Soziologen. Dann haben wir die Philosophin
Ariadne von Schirach.
Ariadne von Schirach gehört. Dann habe ich aber auch Leute gehört, die sehr starken oberösterreichischen Dialekt gesprochen haben, genau. Wie zum Beispiel?
Zum Beispiel Herbert Grill, den Almbauern vom Toten Gebirge. Oder
Hubert von Goisern haben
Hubert
wir gehört.
Hubert von Goisern haben wir gehört.
Mit der schönen Stimme.
Genau.
Dann haben wir den Pfarrer Oehler aus Bad Ischl mit seiner sehr schönen Stimme gehört. Das genau. War auch ein interessantes Erlebnis, diese schönen Stimmen zu hören.
Also es ist eine Komposition aus Menschen, die eine sehr tolle Expertise haben. Entweder in dem, wie sie leben, nämlich der Almbauer, der ist einfach das, wie er ist. Und er kann sagen, was aus seiner Perspektive Sache ist. Harald Welzer als Zukunftsforscher und Sozialpsychologe kann sagen, was er in seiner Forschung wichtig findet, was er entdeckt hat. Aleida Aßmann als Kulturwissenschaftlerin hat einen wahnsinnig großen Unterbau, wie überhaupt menschliche Geschichte entstanden ist. Die Prähistorikerin aus Oberösterreich, Jutta Leskova, weiß sehr genau, was vor 7000 Jahren in Bad Ischl gewesen ist an diesem Ort. Und all diese Expertisen, auch die von zwei gläubigen Frauen aus der Kirchengemeinde, die erzählen, was sie fühlen, wenn sie in diesem Gebäude sind, wenn die Messe stattfindet, was da passiert, während dieses Ritual am Altar stattfindet, welches ein Ritual ist, was mit Zukunft
zu tun
sehr
hat.
Stark zu tun hat.
Wer sind die zwei Frauen?
Das ist Edith Püringer und Anna Morbitzer-Sassi.
Die du hier im Ort gefunden hast.
Genau. Alle Stimmen charakterisiert, dass sie sich auf ein sehr ungewöhnliches Interview eingelassen haben, welches erfordert, dass sie vor Ort kommen. Manche sind tagelang hinaufgestiegen in die Steinwüste, zum Beispiel Ariadne von Schirach oder Elisabeth von Samsonow, um an diesem Ort zu erleben, zu spüren und diesen Gedanken jetzt, in diesem Moment kommen zu lassen. Also das sind nicht Erzählungen, es ist ja so das, das sind Sätze, die aus dem Moment in dem Ort geboren werden und dadurch, dass man selber dann an diesen Ort wandert und das auch mühsam ist, entsteht etwas, was ganz Besonderes, das man kaum erklären kann.
Ja, ich kann es vielleicht ein bisschen erklären jetzt, weil ich jetzt den Weg auch gegangen bin. Aber wir bleiben immer noch bei denen, die da gesprochen haben, die das natürlich, wie du sagst, aus einer Expertise herausgemacht haben, was sehr, sehr erleuchtend ist. In der Kirche sind alle möglichen Dinge passiert und wahnsinnig interessante Geschichten aufgekommen in den Kopfhörern, die ich aufhatte. Mir war ein bisschen kalt auch. Es wird dann auch immer wieder gesprochen von diesen kalten Steinen unter den Füßen. Ist auch wirklich sehr kalt gewesen. Man kommt dann in die Apsis, in die jetzige Apsis, die früher nach Osten ausgerichtet war und nun nach Süden ausgerichtet ist, seit der Barockzeit, nehme ich an.
Genau, seit Maria Theresia die Kirche neu und vergrößert gebaut hat.
Gegen Reformationskirche muss man auch dazu sagen, das Salzkammergut ist ja eine Gegend mit einer religiösen Verfolgungsgeschichte der Protestanten. Und da taucht nun plötzlich etwas auf. Ich setze mich auf eine Bank vor dieser neuen Apsis und da fängt es unter meinen Fußsohlen an, so heiß zu werden. Und plötzlich höre ich eine Stimme aus dem Kopfhörer, die mir sagt, dass da ein großer Stein drunter lag. Nicht dort, wo ich saß, aber dort, wo die alte Apsis war. So, das sind ja ungeheuerliche, mysteriöse Dinge, oder nicht?
Ja, das ist voll schön, weil viele Menschen haben Sehnsucht nach irgendwelchen fantastischen Dingen, suchen die bei Harry Potter in keine Ahnung welchen Dingen, aber nicht da, wo sie eigentlich ihr Zuhause haben. Und da sind solche Geschichten verborgen, denn diese Kirche, die alte Kirche ist so gebaut, dass die auf einem Stein positioniert ist, wo zumindest manche Menschen, wie du jetzt, diese Dinge spüren. Oder Anna Morbitzer-Sassi erzählt, was bei ihr passiert, wenn sie da...
Da wurdelt es unter den Füßen, genau, hat sie gesagt auf Oberösterreichisch. Da genau. Wurdelt es unter den Füßen.
Genau.
Ja. Aber diesen Stein hast du ja mehr erahnt und irgendwie dann bestätigt gefunden.
Genau, also das ist so passiert, dass wir 3 Jahre lang und viele Monate auch vor Ort intensiv gearbeitet haben. Und 4 Uhr morgens bin ich aufgestanden. Dann durften wir im Pfarrhaus wohnend in der Sakristei, gibt es oberhalb einen sonderbaren Raum, arbeiten. Und als ich dann im Dunkeln durch diesen Flur...
Für alle, die nicht wissen, was eine Sakristei ist, Elisabeth von Samsonow hat gesagt, eine Umkleidekabine. Also die Umkleidekabine der Pfarrer.
Genau.
Also die Sakristei.
Da durften wir arbeiten und nachts da durchlaufend, neben dem Sicherungskasten für die Elektrik.
Wo es ordentlich brummt.
Da hatte ich dann immer so ein sonderbares Gefühl, was ist denn da? Hab dann nochmal geschaut, wie sind denn die Pläne der Kirche, was ist denn da gewesen und entdeckt, dass da eigentlich der Altarraum gewesen ist früher.
Also alte Baupläne.
Genau. Und man konnte dann vieles zusammenfügen, dass zum Beispiel in der Linie der alten Kirche, wo das Fenster hinter dem Altar eine ganz zentrale Rolle spielte, nämlich dieses Licht, welches
Osten.
Da aus dem Osten hereinscheint oder an bestimmten Tagen im Jahr, war ein essentieller Teil des Gebäudes. Und wenn man diese Linie verfolgt, dann geht es genau ins Tote Gebirge rein. Das ist eigentlich genau die Linie, die man dann 6 Tage lang läuft. Man läuft immer nach Osten zur aufgehenden Sonne hin. Und auf diesem Weg sind Namen wie Altarköger, Schönberg, lauter rote Bergnamen. Und links davon gibt es dann weiße Berge, rechts davon schwarze Berge. Und wenn man am Ende des Weges ist, bei
also
Hinterstoder.
Die Farbe bezieht sich auf den Namen, muss man dazu sagen.
Genau.
Also weißer irgendwas, roter irgendwas und so weiter.
Genau, die Farben der Berge sind eigentlich nicht so charakteristisch, dass man sagen würde, okay, ist ja klar, der schaut weiß aus. Aber die Namen wurden gegeben aus einem, glauben wir, anderen Grund außer der physischen Farbe dieses Berges.
Aus Kultgründen vielleicht, aus geografischen Gründen, um sich zu orientieren, aus Erinnerungsortsgründen und so weiter.
Genau, also ja, diese Namen rühren wahrscheinlich aus einer Zeit, die noch vor der keltischen Zeit liegt, aus der möglicherweise der Name Totes Gebirge kommt, wo Hans Heid, der Völkerkundler, sagt, das ist eigentlich ein Übersetzungsfehler, das hat nichts mit Tod zu tun, sondern mit Toto und Teutates.
Und was heißt das, Toto und Teutates?
Das ist der keltische Gott und der Gott des Volkes und deutet in eine Richtung. Wir wissen es nicht, das ist ein offenes Forschungsfeld. Da gibt es eigentlich so gut wie nichts dazu. Zu den Farben der Berge gibt es uns keine bekannte Forschung. Es gibt auch niemanden, den wir gefunden haben, der sagt, ja, das war sie eh und sowieso und sowieso, sondern da gibt es nur die Aussage, ja, Himmelreich heißt dieses Gebiet da oben. Da hat mein Opa immer gesagt, ja, da kannst du aufgehen, sonst sterben, weil es dort zu schön ist. Aber warum das so heißt sonst? Keine Ahnung. Und es ist interessant, dass genau diagonal gegenüber dem Himmelreich, also sozusagen 50 Kilometer weiter, gibt es wieder weiße Berge. Und dort gibt es wieder Namen, nämlich Himmelstein, Himmelsteingraben. Und das ist einfach, wenn man es nur sachlich, faktisch anschaut, sonderbar, diese Häufung.
Also es ist ja interessant, wenn man bedenkt, dass den Auftrag für dieses Kunstobjekt oder diese Kunstwanderung oder Installation ja der katholische Pfarrer von Bad Ischl war, wo man doch sagt, das sind ja alles heidnische Sachen, also das ist jetzt eine Kirche und da liegt jetzt kein wummernder Stein drunter. Und es kann auch nicht sein, dass in der Richtung dieses Steines jetzt nach Osten irgendwelche Berge irgendwie genannt wurden. Und dass es diesen Mut gibt von Seiten der Auftraggeber, also schon auch der Kulturhauptstadt mit Elisabeth Schweger, der Intendantin, aber vor allem auch mit dem Pfarrer Oehler, das berührt mich irgendwie.
Ja, das war wirklich wunderbar, weil ich dachte, an ganz vielen Momenten des Projekts jetzt schmeißen sie uns aus. Und also es war begonnen, dass...
Mit dem Hexenbesen in der Hand.
Ja, also schon, wenn man sagt, man schlägt Kulturhauptstadt Europas ein Projekt vor, das 3 oder mehrere Tage dauert, dachte ich ja, sagen sie, machen wir nicht, das ist sinnlos. Im Gegenteil, wurde dann von der Programmleiterin gesagt, das ist genau, was wir suchen. Wir suchen Projekte, die die Menschen länger mit der Landschaft verbinden, weil dieses Kurzatmige ist, das haben wir so zur Genüge. Wir wollen andere Formate entwickeln, wo andere Kulturbereiche zusammenkommen oder Bereiche, die mit Kultur nie in Kontakt kommen oder wenig. Genauso ging es uns beim Alpenverein. Der sagte, ja, das unterstützen wir, das wollen wir, finden wir voll interessant, weil dieses quantitative Bergsteigen, wie viel Höhenmeter, welcher Zeit, wie viel Berg habe ich gemacht, gibt es zur Genüge. Und etwas Qualitatives, wie begegne ich dem Gebirge, gibt es ganz wenig dazu. Am besondersten war das Engagement der Pfarrer und Christian Oehler, über den zu mir gesagt worden ist, ich kannte ihn gar nicht, das ist der intelligenteste Pfarrer von Oberösterreich, ich soll den unbedingt mal kennenlernen. Da ist ein Arbeitsverhältnis entstanden, das freier war als beispielsweise in der Sezession in Wien, wo mir bei meinen Projekten viel mehr reingeredet worden ist, als da jetzt in der Kirche.
Da hast du ein Projekt gemacht im Jahr 2001, das nannte sich Why Is It Called Paradise? Also irgendwie hast du es auch mit diesen religiösen und theologischen Fragestellungen offensichtlich. Und da wollte man dich sozusagen beschneiden, was du nicht zugelassen hast, was dazu geführt hat, dass du auch nicht mehr in der Sezession ausgestellt hast. Also Pfarrer Oehler ist ein Mann der Zukunft, auch in dieser Hinsicht hoffentlich. Ich habe ja vorhin gefragt nach den Fragen, die du gestellt hast. Denn man hört ja als Gehende mit diesen Kopfhörern im Ohr und diesem kleinen Computer um den Körper, so groß wie ein Telefon, hört man ja nur die Antworten.
Ja.
Was war das, was dich sozusagen geleitet hat in den Fragen? Und ich kann mir vorstellen, ich bin ja auch einige Jahre in den Oberkärntner Bergen aufgewachsen mit diesen Bauern, dass manche Fragen bei den Einheimischen vielleicht nicht ganz so gut angekommen sind.
Also die meisten Interviewpartner fanden die Fragen sehr sonderbar und haben sich darauf eingelassen und viele fanden es nachher total gut. Also David Steindl-Rast mit seinen 97 Jahren beim
ja
ersten
auch
Interview.
Der ja auch in der Nähe wohnt, nämlich ja. In Gut Eich am Wolfgangsee.
Genau.
Ja.
Der hat am Ende des Interviews zu mir gesagt, das war das ungewöhnlichste Interview, was ich jemals gemacht habe.
Na sag mal eine Frage jetzt.
Ist das dein Raum, wo du sitzt?
Jetzt dieser hier?
Ja.
Ja, weil der ORF gehört mir und allen österreichischen Bürgerinnen und Bürgern und jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin des ORFs.
Genau.
Ja.
Und da merkt man, dass sich daran ganz viel auffädelt.
Und es ist
wer wir sind, warum wir sind, wie wir sind, was wir sind, wohin wir möchten.
Und deswegen sage ich, es ist ein Raum aller, weil der ORF eine öffentlich-rechtliche Institution und nicht ein Unternehmen, ein privates Unternehmen ist. Und daher gehört er allen Österreicherinnen und Österreichern und allen, die hier arbeiten. Und damit sage ich ja etwas darüber aus, wie ich die Welt sehe.
Genau, genau.
Also und, das waren die Fragen.
Und eine Frage ist zum Beispiel, ist der Raum, wenn man jetzt im Gebirge sitzt, in dieser unbearbeiteten Welt, ist der Raum für dich gebaut?
Fragst du mich jetzt auch?
Du musst dir vorstellen, du sitzt da oben im Gebirge.
Ja, ich würde sagen, er ist für mich gebaut deshalb, weil ich ja mich entschieden habe, irgendwann in meinem Leben zu sagen, ich bin eine Schöpfung Gottes, weil ich kann ja alles von mir sagen. Ich kam aus dem Ei oder irgendwas, aber ich kann auch das sagen. Und alles um mich herum ist auch eine Schöpfung Gottes. Und das führt natürlich, wenn man philosophischer wird, dann zu der Allumgebung, das alles, was uns ausmacht. Und insofern, als ich ein Teil von dem Allen bin, ist der Raum auch für mich gemacht worden.
Und da haben wir Sachen gesucht, die sehr einfach sind, auch als Antworten.
Zum
also
Beispiel.
Beispielsweise war ein Bergsteiger, den ich auf einer Hütte getroffen habe, wo ich rumgefragt habe, wer würde denn da oben, wenn er eine Tour macht, sich eine Stunde richtig Zeit nehmen, um da ein Interview zu machen. Er hat sich voll eingelassen und der dann gesagt hat, naja, irgendwie ist schon mein Raum auch, aber irgendwie ja nicht, weil ich konnte da jetzt kein Haus nicht bauen. Ich kann da alles angreifen, also das ist was Haptisches, ich konnte alles angreifen. Was ein Unterschied ist, ne? Wenn ich jetzt in der Stadt bin, kann ich nicht überall hingehen und alles angreifen, weil da sind die Räume definiert durch Besitz oder wer passt worauf auf. Und wir haben so ein körperliches, sehr einfaches Empfindungsgefühl gesucht in den Antworten mit teilweise ja super hochkarätigen Interviewpartnern, die so ein Andocken im Bauchgefühl eigentlich suchen. Also das gibt so intellektuelle Passagen, besonders in der Kirche ist da sehr viel Grundlage, die mal überhaupt gesagt wird, weil das viele Leute nicht wissen. Und weiter oben ist es dann ganz viel direktes Spüren, wo nicht ausgesprochen wird, wie es dann denn ganz genau ist, sondern der Satz ist halb, die andere Hälfte ist das eigene Erleben. Und das ist eine Kunstform, die wir über Jahre entwickelt haben, wo man eigentlich dann erst mit Testläuferinnen wirklich rausfindet, wie reagieren Menschen auf diese Impulse ungefähr. Und das ist das, was man da oben dann erleben kann.
Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden vor vielen Jahren. Da hast du einen Audioweg in Gusen gemacht, dem Nebenlager von Mauthausen. Uns ist in der Schule immer erzählt worden, Mauthausen sei so ein harmloses Lager gewesen. War es ja überhaupt nicht. Es war ein mörderisches Lager. Und ebenso mörderisch war Gusen, das bestimmt war für Spanienkämpfer, hauptsächlich ausländische, derer man habhaft wurde, sage ich jetzt mal. Damals hat mich das so beeindruckt, dass du mir dieses Lager Gusen aus der Wirklichkeit der auf dem Gebiet stehenden Wohnhäuser, die in den 50er Jahren einfach drüber gebaut wurden, wo fast niemand überlebt hat, das Lager Gusen. Das hat mich sehr beeindruckt. Deine eigene Nähe zu den Dingen oder dieses Erforschen von dem, was unter der Oberfläche ist. Vielleicht magst du zu dem Lager Gusen und deinem Hörweg dann noch ganz kurz was sagen.
Ja. Also dieses Projekt in Gusen, wie die anderen Projekte, haben sehr viel mit mir selber immer zu tun. In Gusen bzw. St. Georgen an der Gusen bin ich aufgewachsen als Kind, habe selber in der Musikschule die Heizkörper berührt, wusste nicht, was das ist, war halt mein Klavierlernort. Das war, wie ich dann mit 14 erfahren habe, die SS-Küchenbaracke, wo man sich total schreckt. Okay, das ist ja jetzt nicht irgendwie die schöne Musikschule, sondern ein Horrorort. Und diese Welten miteinander zu verbinden, das zu integrieren, das ist auch beim Weltraumweg jetzt etwas, was die Herausforderung ist. Das ist etwas, was gelingen kann durch ein sehr genaues Zuhören, wenn Menschen über ihre Empfindungen zu diesem Thema und zu diesen Orten sprechen und über das Hingehen, Dasein und diese menschlichen Empfindungen, diese Gedanken hören, verschmilzt das zu einem Erlebnis im Raum, mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Wahrnehmung, die man auch hat. Also diese Projekte sind meistens nicht so, dass sie erklären wie ein Podcast und sagen, ja, so ist es gewesen und jetzt war's das.
Wir sagen Radio-Feature dazu, aber ist auch okay, warum nicht Podcast?
Ja. Ja, sondern diese Projekte sind Kompositionen, die den eigenen Erlebnisraum genauso mit einspielen. Das ist etwas, was erst entsteht, wenn du selber gehst. Das ist bei jedem verschieden, aber wir machen meistens bei den Testläufen dann die Erfahrung, dass sich irgendwann die Hautspannung ändert bei den meisten Testläuferinnen und im Gesicht irgendwie sich was verändert. Also dann merke ich, dass das irgendwo tiefer angedockt hat.
Ich kann sagen, ich bin gestern sehr müde geworden bei den ersten zwei Stationen. Wir haben dann auf der Rettenbacher Alm Mittag gegessen und sind dann zu der Station gegangen, wo alles beginnt. Und ich bitte jetzt den Kollegen Brandstätter mal, den OT1 einzuspielen.
Zwei Schritte, gell? Stehen. Steh. Ich stehe am Boden drauf, auf der Wiesen. Ich spür das unter meine Füße. Ich weiß, dass drunter Erden und Steine sind.
Zu eigen machen. Lass uns das zu eigen machen. So.
Was passiert? Es kann nicht einfach eine Alm passieren.
Ja, es kann nicht einfach eine Alm passieren, sagt der Bergbauer, der sich auch von dir interviewen hat lassen und meinte damit was?
Ich habe ihn gefragt, das, was da ist, der Raum, in dem du lebst, ist es passiert oder hast du es gemacht? Und die Empfindung, die man hat, das Gleiche sagt Harald Stachescheid, der Chef der Gentechnikabteilung der Charité Berlin, also ein hochkarätiger Biotechnologe, über seine Arbeit. Man hat das Gefühl, das mache ich, das tue ich. Ich mache Cutting-Edge-Biotechnologie oder ich mache eine Alm, weil ich überlege halt, was gescheit ist, gehe zu den anderen, frage, machen wir so? Ja, tun wir so, machen wir Alm. Dass das aber Dinge sind, die uns passieren, weil wir innerhalb von einer Kultur leben, die gegebene Grundannahmen hat, die wir überhaupt nicht sehen und nicht spüren, ist so wichtig, wenn wir versuchen, jetzt eine Welt zu formen, eine Welt zu verändern, eine Zukunft zu finden, weil wenn wir aus gegebenen Grundannahmen heraus handeln und unsere Zukunft aus diesen Grundannahmen, die wir überhaupt nicht wahrnehmen, gestalten, dann...
Das ist zum Beispiel so eine Grundannahme jetzt, dass das Wasser den Berg runterfließt, dass die Bäume wachsen?
Eine Grundannahme ist zum Beispiel jetzt ganz einfach, dass die Wirtschaft wachsen muss. Eine Grundannahme ist, dass man Umsatz machen muss. Also das ist ja so. Was so in einer Firma ohne Umsatz?
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie hören, dass Christoph Viscorsum ein Oberösterreicher ist und er lebt aber auch gleichzeitig in Berlin schon viele Jahre als Künstler. Und daher wechseln sich diese schönen Aussprüche immer.
Genau.
Also bitte bleib ruhig beim Oberösterreichischen, warum nicht?
Ja, das ist auch in dem Projekt so, dass sich diese Originalsprachen wechseln. Also zu diesen gegebenen Grundannahmen, das ist so wichtig in einem Projekt, was wir gemacht haben für die Akademie der Künste in Berlin am Hanseatenweg, wo wir mit einer Studie von Futur 2 und der Bundeszentrale für politische Bildung gearbeitet haben.
Also Harald Welzer.
Genau. Ja. Da wurden wir gefragt, macht ihr ein Kunstprojekt aus dieser wissenschaftlichen quantitativen Studie? Da war es so, dass junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren sich eine nachhaltige, positive Zukunft schlicht und ergreifend nicht vorstellen konnten, zu lachen begonnen haben und diesen Raum, diesen Zukunftsraum nicht mit sich in Bezug bringen konnten. Es war entkoppelt.
Wir haben da gestern beim Gehen von der Rettenbachalm rauf zu der Ischler Hütte, auf der wir dann noch übernachtet haben, haben wir darüber gesprochen und du hast dann gesagt, diese Leute, die befragt wurden über ihre positiven Paradiesvorstellungen, wenn man so möchte, oder Zukunftsvorstellungen, die hätten so gelacht wie Jugendliche, die über Sexualität reden. Also ein schamhaftes Gekichere.
Genau.
Warum ist das so?
Weil das ein Tabuthema ist. Also das klingt jetzt...
Über Zukunft zu denken ist ein Tabuthema.
Wenn man es ernsthaft dann macht, also es gibt so Formeln, aber wenn die selber sagen sollten, wie stelle ich mir eine positive, nicht meine eigene, also jeder kann sagen, ich will einen Porsche, ich will eine Frau, ich will ein Auto oder bei Frauen, ich will Kinder oder weiß ich, wie auch immer, welche Ziele, Meerschweinchen, das kann jeder sagen. Aber eine gesellschaftliche, also eine große Zukunft, da war es wirklich so und das waren 200 interviewte Personen von der Hochschule St. Gallen, also einer Elite-Universität für Wirtschaft, bis zum Schützenverein in Nordrhein-Westfalen. Das war ein Fazit.
Wobei man muss jetzt schon sagen, Christoph, dass das früher mal anders war. Also dieses Nachdenken über Zukunft als den Raum, wo dann alles besser werden wird, der hat schon deine und meine Kindheit noch und auch unsere Jugendjahre, du bist 10 Jahre jünger als ich, mitdefiniert. Also ich finde es nicht schamhaft, über eine Zukunft nachzudenken, in dem Sinn, wenn man sagt, wie möchte ich denn, dass meine Gesellschaft in 10 oder 15 Jahren aussieht? Möchte ich, dass jeder auf sich gestellt ist oder hätte ich gerne eine Gesellschaft, in der Sozialstaat groß oben drüber geschrieben ist zum Beispiel? Ja?
Genau, da hat sich vieles verändert und das hat möglicherweise auch mit etwas zu tun, was in der Kirche in diesem 30-minütigen Audiotrack, den man so als Erlebnis durchläuft, erlebt oder erzählt wird, dass wir eine Vorstellung hatten, von der du jetzt gerade sprichst, dass alles immer besser wird. Da gibt es ein Feld, in dem wir uns drinnen bewegen, das, was du jetzt ansprichst, von der Gerechtigkeit, von einem sozialen Zusammensein, welches sich sehr viel auch verbinden lässt mit einem, was ist denn hier? Also da brauche ich vielleicht auch nicht so viel Neues dazu entwickeln. So Gedanken sind mittlerweile aber nicht mehr unbedingt die Leitgedanken, die die Gesellschaft jetzt prägen, sondern da ist sehr viel, welche technologischen Sachen kann ich entwickeln, damit die sogenannte Natur nicht kaputt geht. Wo kann ich hinfliegen, damit ich noch gut leben kann, zum Beispiel auf dem Mars. Muss ich mal Raketen bauen und das muss ich alles machen und dann kann ich dort irgendwie in einem sozusagen materiellen Jenseits irgendwie weiter überleben. Und was wir bei dem Projekt in der Arbeit mit Elisabeth von Samsonow und Aleida Assmann und unseren Arbeiten an der Komposition entdeckt haben, ist eine Analogie, die mich total erschüttert und fasziniert hat, dass in dem Gebäude, in dem wir das ja für eine Jahrhunderte alte Kultur, in der wir gelebt haben, steht, ausgerichtet waren auf ein Jenseits. Also wir hatten.
Also die Kirche jetzt, meinst du?
Ja, wir als Gesellschaft.
Es ist ja wir nicht, als Gesellschaft.
Es ist ja nicht die Kirche, die da irgendwie steht, die man jetzt attackieren oder irgendwie als Sonderdings sehen kann. Das ist ja unsere jahrhundertelange Geschichte. So sehe ich das. Also mich interessiert jetzt weniger, was die Institution Kirche als, keine Ahnung, jetzt gerade macht. Mich interessieren ganz große Zeiträume und ein ganz weiter Blick. Mich interessiert, haben wir das, wo wir sind, als einen Durchgangsort empfunden und haben wir als eigentliches Ziel nicht das Hier gehabt, sondern das Oben, das Jenseits. Denn die Erde war ja nur dazu da, dass man so und so ein Leben führt, um danach dort zu sein. Das haben wir jetzt abgelegt. Daran glauben nicht mehr viele Leute. Was wir jetzt aber haben als einen Leitgedanken, ist beispielsweise bei dem Biotechnologen, das geht immer weiter. Das muss sich immer weiterentwickeln und das ist, muss immer vorne sein. Also das ist nie ein Schauen im Hier und es geht auch nie um Schauen nach unten zur Erde, sondern es geht immer um eine Zukunft, die außerhalb liegt, die irgendwo vorne ist. Auch das Denken, welches ich jetzt durchaus als sehr positiv auch finde, Utopie, ist aber ein Ort, der hinter den Bergen liegt. Also der ist nicht hier.
Jetzt reden wir nochmal von den Bergen, wir reden nochmal von dem Konkreten, was wir zwei erlebt haben, gestern und heute. Und spielen dazu bitte, Herr Brandstätter, noch einmal einen OT ein, den OT 2 zum Toten Gebirge.
Der Weg schiebt sich mir entgegen.
Mitten im Toten Gebirge, sagen wir jetzt. Das ist ein alter Weg. Mitten in der Wildnis.
Vom Kopf auf den Fuß gestellt.
Ja, das war Elisabeth von Samsonow und... Wer hat noch gesprochen?
Christoph Hüttmeier, der ist Bergführer dieser Region und Mensch, der sehr anders mit Gebirge umgeht als das quantitative, okay, welche Wand kann ich schaffen, wie viel Berg habe ich gemacht. Der sucht mehr qualitativen Zugang im Klettern, im Gehen.
Und das betrifft jetzt meine nächste Frage. Christoph Viscorsum ist heute mein Gast. Und wir sprechen über den großen Weltraumweg, ein Projekt, das im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut entstanden ist und das du gemeinsam mit Andreas Hagelücken und vielen, vielen anderen Menschen, die mitgemacht haben, entworfen hast. Wenn wir jetzt über die Natur sprechen, die wir wahrnehmen, ich habe gestern beim Raufgehen zu dir gesagt, oder am Abend in der Hütte, wir haben auf der Ischler Hütte dann übernachtet, wir sind in so einem Halbregen dahin gekommen und ich habe dann nach dem Gespräch mit der Hüttenwirtin zu dir gesagt, das wirkt alles so ein bisschen so, als wäre diese Welt in den Bergen, die man in Österreich so gewohnt war als Kind, wenn man hier aufgewachsen ist, diese Möbel, die da in diesen Hütten stehen, das Selbstbewusstsein der Leute und auch das Reden dann darüber, gibt es da noch einen Senner, gibt es da noch einen Halter? Und dann kommt als Antwort, na, das ist alles viel zu viel Arbeit. Und dann habe ich mit dir darüber geredet, wie hat sich jetzt dieser Raum, wir sind ja bei Räumen, dieser Raum Wald, dieser Raum Natur eigentlich verändert. Das ist so wie abgewertet worden. Also einerseits bewerten wir es höher, weil wir sehen mit dem globalen Blick, dass so viele Teile der Welt schon völlig zerstört sind. Aber gleichzeitig werten wir es ab, weil im Notfall kann man ja auch mit dem Hubschrauber hinfliegen oder so. Man kann das einfach alles konsumieren. Also was habt ihr rausstellen können im Laufe dieses Weges, den ihr gemacht habt, mit den ja noch weiteren vielen Stationen, wie sich dieses Bild von Natur und dieses Fühlen in der Natur auch verändert hat oder beschreiben lässt auch?
Die Natur, da geht man hin und macht was. Und wenn wir zum Beispiel erzählt haben...
Da geht man die frische Luft zum Beispiel.
Ja, wenn wir erzählt haben...
Oder man macht Sport.
Wo geht's denn hier hin? Genau, wo geht's denn hier hin? Ja, in die Steinwüste. Okay, was kann man denn da machen? Ja,
Nix.
Das war nichts für mich, da kann ich ja nichts machen. Und was sagen wir, was machst denn du? Ja, ich mache im Brühl. Also den Brill, den großen Brill mache ich. Und das heißt eben, dass man sozusagen diesen Klettersteig rauf und runter geht. Und auf der Hütte angekommen ist immer der erste Blick, das haben wir beobachtet, wir waren da wochenlang, auf die Uhr. Haben wir geschaut, okay,
wie lange haben wir gebraucht?
Welcher Zeit, wie viele Höhenmeter, passt. Und dann war auch sehr witzig die Frage, Andreas Hagelücken kommt eigentlich aus dem Raum von Köln und ist kein Bergsteiger, der hat sich da voll auf was Neues eingelassen. Und dann stand er draußen rauchend vor der Hütte und ja, was hast denn du gemacht? wo warst denn du? Dann konnte er die ganzen notwendigen Daten nicht sagen, wie viel Höhenmeter, welcher Zeit und war sozusagen völlig abgeschrieben, weil er nichts war, hat er nichts gemacht. Und das ist ein Zugang, der jetzt üblich ist, der auch in der Sprache eingeschrieben ist. Also man geht nicht in die Berg, wie das Hubert von Goisern erzählt, als ein Sprachgebrauch, der halt früher üblich war. Das ist ja nicht von ihm, sondern das ist eine alte Sprache, die er da erzählt.
Es gibt ja auch ein schönes Lied dazu, nicht? In die Berg bin ich gern. Ja?
Genau.
In die Berg bin ich gern. Ja.
Und jetzt ist es aber so, dass der Sprachgebrauch ist, ich mach den Berg.
Wirklich?
Also ich habe den Brück gemacht, ich habe die Spitzmauer gemacht. Was machst du morgen? Ja, morgen mache ich die Dingswand. Ja, na, da ist mich die einmal machen.
Und aber das, ich meine, heißt, wir können es ja auch nicht einfach abwerten.
Nein, nein, das ist auch voll interessant, dass wenn man mit Menschen, die so einen Zugang haben, der halt jetzt durch unsere Kultur verbreitet wird, also man braucht eine gute Ausrüstung, man braucht super Fotos und man soll halt das und das tun. Wenn man dann fragt, ja, warum dursten du das eigentlich? Bringt dir das überhaupt was? Geh doch ins Fitnessstudio, brauchst nicht so weit fahren. Na, das ist schon irgendwie anders, aber wie und so. Und wenn man da ein bisschen bohrt, dann kommt man schon genau zu wunderschönen Zugängen. Das ist etwas, was sehr, sehr verborgen ist, aber da ist. Und zu diesen Kanälen wollen wir einen Zugang schaffen.
Und das wird auch nicht an erster Stelle genannt, wenn man solche Leute befragt, richtig?
Ja.
Wie wir haben gesagt, das sind 14 Stationen auf 56 Kilometer. Wir zwei haben nur eben ein paar Stationen gemacht, auch wegen des Wetters und auch wegen der Zeit. Und man geht dann noch ins Tote Gebirge. Ich habe immer noch diese Karte vor meinem inneren Auge, die du mir in der Sakristei oder der Umkleidekabine in der Kirche von Bad Ischl aufgelegt hast, auf einen urlangen Tisch, einen schmalen, langen Tisch, wo man dann sozusagen die ganze Gegend von Bad Ischl bis nach Hinterstoder liegen hat und sieht, wo dieser Weg geht, den ihr geht, dieser große Weltraumweg, sondern man hat auch die Berge, die angezeichnet sind von dir und so. Leute, die sich nun ab dem 7. Juli entscheiden, sich eine Woche lang auf den Weg zu machen, sich das Programm runterzuladen auf der Website der Kulturhauptstadt Salzkammergut, das anzuklicken und diese Stimmen von Elisabeth von Samsonow, von den Damen aus Bad Ischl und Hubert von Goisern und wer halt alles dabei war, zu hören und sich dieser Natur auszusetzen. Was haben die dann am Ende dieser 5 Tage?
Also man lädt sich von unserer Webseite großerweltraumweg.info die Audiodateien und eine kurze Anleitung runter, macht sich auf den Weg. Modular kann man sagen, ich habe jetzt einen Tag Zeit, so wie du, oder 2 oder 3, kann das dann später auch noch weitergehen. Also das wäre die Möglichkeit für dich, jetzt dann im nächsten Sommer zu sagen, jetzt habe ich mehr Zeit, ich will eine Bergtour gehen. Man geht mit den eigenen Kopfhörern, mit dem eigenen Smartphone und man geht wieder nach Hause. Und das ist was Besonderes, also dieses Eskapistische, was Bergsteigen oder wenn man jetzt Naturmagazine anschaut, Outdoor-Magazine, wenn man sich die Werbung anschaut, dann ist es die Natur wartet auf dich oder geh in die Natur oder dort oben hast du das tolle Erlebnis und wenn du dann zu Hause bist, ist es halt wieder schade, dass das nicht mehr ist und war schön, dass es gewesen ist, hat mit dir aber nichts zu tun. Und was man mitnimmt, der letzte Track, Nummer 14, der findet dann im Alltag statt, im eigenen Wohnzimmer, im Alltagsraum. Und da wird diese Verschmelzung des Raumes gesucht. Wenn wir die Wände uns wegdenken, wäre ja draußen die Natur, dann frage ich dich, ist die Wand keine Natur? Alles, was wir jetzt um uns haben, kommt aus der Natur. Das ist umgeformt worden von uns. Und jetzt wird es empfunden als, okay, das ist nicht mehr Natur, also es ist irgendwie extern. Das ist dieses Raumgefühl, welches wir bearbeiten und welches ich essentiell finde für eine Gestaltung von Zukunft. Weil wenn wir dieses Raumgefühl, dieses Sensorium, dass das irgendwie eins ist, was ja eigentlich völlig klar ist, dass es eins ist und völlig verrückt, dass wir denken, dass wir nicht dazugehören, sondern dass wir irgendwie Externe sind. Wenn wir das nicht haben, können wir, glaube ich, nicht die Fragen beantworten, die wir in der nächsten Zeit zu beantworten haben.
Das Schöne, was ich auch erlebt habe, jetzt auch mit dir gemeinsam auf der Wanderung, aber auch aus Erzählungen, zum Beispiel von Theresa Keineder, die mit dem Herrn Pfarrer Öhler da in der Kirchengemeinde Bad Ischl arbeitet, als Pastoralassistentin, dass sie gesagt hat, ich habe plötzlich durch dieses Projekt hier Leute kennengelernt, wie zum Beispiel diesen Bergbauern. Den habe ich vorher gar nicht gekannt. Und das, glaube ich, macht ja auch diese Kulturstadt Salzkammer gut, dass es die Leute aus den verschiedensten Ortschaften und aus den verschiedensten Lebensbereichen zusammenbringt.
Das Projekt verbindet diese Menschen, die Gedanken dieser Menschen, die sprechen miteinander, zueinander. Menschen, die normalerweise so nicht miteinander sprechen würden. Das sind Menschen aus dem Salzkammergut, das sind Menschen aus 1000 Kilometer Entfernung, die sprechen in diesem Projekt miteinander.
Dann bitte ich jetzt den Kollegen Brandstätter nochmal um den letzten OT und ich danke dir sehr herzlich, Christoph, nicht nur für das Gespräch, sondern auch für die Wanderung.
Dankeschön.
Wohin kommt man zurück? Und wer kommt dann wieder runter? Und wohin kommst du zurück? Und wie lebst du weiter? Das ist ja nicht der Endpunkt einer Reise. Wie geht die Geschichte weiter? Das würde mich interessieren.
Sie hörten Renata Schmidt-Kunz im Gespräch mit dem Künstler Christoph Viscorsum. Am Donnerstag, den 4. Juli um 21 Uhr, ist das Gespräch noch einmal zu hören. Mitarbeit Sandra Knopp. Der große Weltraumweg wird am 7. Juli eröffnet und kann ab dann von bergerfahrenen Wanderern begangen werden. Der Beginn des Hörweges in Bad Ischl ist barrierefrei und für jedermann zugänglich. Alles, was Sie brauchen, ist ein Smartphone und den Download des Weges. Genauere Informationen dazu finden Sie online unter oe1.orf.at/im-Gespräch und unter großer-welt-raum-weg.info. Nächste Woche, am 5. Juli um 16.05 Uhr, beginnen unsere Sommerreprisen. Den Anfang macht ein Gespräch, das Renata Schmidt-Kunz 2017 mit der Neuropsychologin und Sexologin Ann-Marlene Henning geführt hat. Am 11. Juli folgt dann ein Gespräch über Sex im Zeitalter der Robotnik mit der Kulturwissenschaftlerin Sophie Wennerscheid. Sie können die Sendung Im Gespräch von Renata Schmidt-Kunz auf sound.orf.at als Podcast abonnieren. Im Gespräch, jeden Donnerstag um 21 Uhr und jeden Freitag um 16.05 Uhr in Ihrem Kultursender Österreich 1.